Deutschlandfunk, Kultur heute.
Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen bei Kultur heute. In unserer österlichen Serie über Kulturarbeit und Demokratie hören wir heute Stefan Merki, den Intendanten des Brandenburgischen Staatstheaters in Cottbus. Der gebürtige Schweizer übernahm nach Stationen in Potsdam, Weimar und Bern das Vier-Spartenhaus in der Lausitz in der Spielzeit 2020/21. Zu Beginn hat er dann gleich eine Bearbeitung des Buches der in Dresden geborenen Publizistin und Schriftstellerin Ines Geipel auf die Bühne gebracht. Mein Bruder, der Hass und der Osten. Das ist der Titel des sehr erfolgreichen Buches über eine schmerzliche Familiengeschichte aus dem Osten Deutschlands über zwei Diktaturen hinweg. Der Opa war Nazi, der Vater Agent und Offizier mit Spezialausbildung in der DDR. Am Sterbebett des Bruders unterhalten sich die Geschwister über Wege, schmerzliche Wege durch die deutsche Geschichte. Unaufgearbeitete deutsche Gewaltgeschichte, also auf der Bühne gleich zu Beginn Ihrer Spielzeit, Stefan Merki. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet es, Theater in Cottbus zu machen?
Na, Theater ist ein Spiegel von uns selbst, von der Gesellschaft und natürlich auch von der Stadt, in der es stattfindet. Und wir haben natürlich nicht ganz zufällig dieses Stück, auch mit diesem Regisseur, an den Anfang unseres Neubeginns gesetzt. Parallel dazu lief noch Mazeppa in der Oper mit Andrea Moses. Wurde dann allerdings von der Pandemie leider Gottes hinweggefegt. Die Pandemie, die hat uns ja alle die letzten Jahre viel mehr beschäftigt, als sich das je jemand vorstellen konnte.
Sie haben eben davon gesprochen, dass die Stadt ganz wichtig ist, in der man Theater macht. Wenn ich es richtig weiß, alle Ihre Aufführungen von Tristan und Isolde, Richard Wagners Liebesoper, waren ausverkauft. Ihr Spielzeitmotto 23/24 lautet zusammen hier. Also ich vermute, es geht um regionale Identität in der Lausitz, Braunkohleausstieg, Strukturwandel, Beschäftigung und so weiter. Warum heißt Ihr Spielzeitmotto so, zusammen hier?
Theater ist ja eine Art Frühwarnsystem. Also wir spüren als Erste, wenn die Neugier schwindet, wenn die Diskrepanz zwischen Sprechen und Hören größer wird. Nun finde ich es nicht die Aufgabe von Theater, politische Funktionen zu erfüllen, aber das Theater hat die Aufgabe, Theater zu spielen, Geschichten zu erzählen und ja, vielleicht auch darüber, wie es besser laufen kann, aber eben als Geschichte und nicht als politische Botschaft. Und Theater funktioniert ja nicht, weil eine bestimmte politische Botschaft von der Bühne gepredigt wird, sondern weil die Bühnenerzählung einen fesselt, weil es etwas mit einem selber zu tun haben sollte, weil man an einem Gemeinschaftserlebnis teilnimmt. Und es irgendwie bei jedem guten Abend eben doch noch diese etwas altmodische, kathartische Wirkung der Bühnenkunst gibt, die einen von irgendetwas erleichtert aus dem Saal gehen lässt. Denn dann kann Theater vielleicht wirklich auch eine politische Wirkung haben. Und vor der haben extreme Parteien zu Recht Angst. Aber nicht, weil Moral gepredigt wurde, sondern weil der Abend einen irgendwie gepackt hat und dann vielleicht auch mit dem Mut versehen hat, etwas zu tun. Ermutigung ist also etwas Wichtiges. Ermutigung, etwas Besseres zu tun oder sein zu wollen. Und besonders seit Pandemie und Krieg steht das Theater vor neuen Herausforderungen. Unsere Gesellschaft droht, Gemeinschaft zu verlieren, das gemeinsame Leben mit Gemeinschaft in Unterschiedlichkeit ist für das friedliche Zusammenleben elementar. Und das kann das Theater exemplarisch vorleben und deswegen zusammen hier.
Sie leiten ein Vier-Spachten-Haus, das einzige staatliche Theater in Brandenburg. Die stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung ist die AfD. In den Landtagen ist sie stark. In ihren Wahlprogrammen ist oft von positivem Heimatbezug die Rede, den die Kultur leisten soll. Der Kulturkritiker Peter Laudenbach hat in seinem Buch Volkstheater über 100 Vorkommnisse in 5 Jahren aufgelistet. Rechtsextremistische auf Theater, tätliche Angriffe, eingeschlagene Fenster. Spüren Sie davon etwas? Hat man Ihnen schon vorgeworfen, in Anführungszeichen zu volksferne Kultur zu machen?
Nein, mir persönlich nicht. Aber natürlich steht das natürlich auch immer wieder im Raum. Aber ich bin eben doch eher dafür, sich die Frage zu stellen, warum wählen so viele Menschen die AfD? Wie kann man Menschen aus der Verzweiflung und dem Gefühl der Überforderung holen? ohne sie herabzuwürdigen oder versuchen, ruhig zu stellen. Ich finde, wir lassen uns von der AfD diese Negativerzählung derart aufpressen, dass sie sich auf alles überträgt. Politik wird derzeit zu oft im Tenor des Aufbäumens gegen die Probleme gemacht und zu wenig im Tenor möglicher Lösungen. Ich finde, das Theater sollte eben zur Ermutigung, Bildung und Vermittlung beitragen, um eben Leute aus dieser, wie soll ich sagen, Verzweiflungsecke oder Entmutigungsecke, was ja häufig damit was zu tun hat, die AfD ist ja letztlich ein gesamtdeutsches Problem, ein Sammelbecken verlorener Seelen.
Ich höre daraus, Sie halten nichts davon, das Theater als politische Waffe zu instrumentalisieren, sondern es ist ein genuiner Ort zur Erzeugung ästhetischer Erzeugnisse.
Na, Theater sollte natürlich als Institution eine Haltung zeigen, aber nicht agitieren und nicht oktroyieren. Dabei geht es aber um Grundsätzliches, nicht für zeitgeistiges oder politische Moden. Liberalität zeigen, einladend sein, ermutigend, nicht maßregelnd. Die Leute müssen ja kommen, damit sie unsere Geschichten zuhören und zusehen können. Und sie sollen wiederkommen. Wer ins Theater geht, ist allerdings in der Regel nicht verloren. Wenn es Theater gut geht, geht es dem Land gut. Wenn es dem Theater schlecht geht, ist das ein Zeichen dafür, dass das Land Probleme hat. Und ich finde schon, dass zu vielen Theatern geht es nicht gut. Und das Land hat sehr wohl Probleme. Aber ich bin natürlich keine politische Institution, sondern eine Kunstinstitution, die allerdings eben auch zum Diskurs beitragen soll. Natürlich über die Produktionen, die wir zeigen, aber auch über Diskursforen, die wir auch anbieten, die wir verstärkt anbieten, jetzt auch vor den Wahlen.
Sie haben sich erfolgreich den Sparzwängen, der Rotstiftpolitik oder Fusionsabsichten Ihren früheren Intendanzen widersetzt in Potsdam und in Weimar. Was macht in diesen Tagen das Theater resilient?
Das ist nicht eine Sache, sondern das ist einfach die tagtägliche Arbeit. Die Vernetzung natürlich mit der Stadt, mit den Institutionen, mit der Politik. Sie sagen ja richtig, wir sind ein Staatstheater, also auch, sagen wir mal, auch dafür da, überregionale Sichtbarkeit zu erzeugen. Aber wir sind eben auch ein Stadttheater, ein Regionaltheater. Und wir übernehmen auch Funktionen eines Landestheaters, indem wir fast 3 Monate im Jahr Tanz- und Musiktheater in die Städte exportieren, die es nicht mehr hat, wo es das nicht mehr gibt. Also Potsdam, Frankfurt oder Brandenburg, Senftenberg. Und diese tägliche Arbeit, diese Vernetzung mit allen Institutionen in der Stadt, die sind eben wichtig, um diesen so wichtigen Diskurs aufrechtzuerhalten. Also wir haben zum Beispiel schon seit unserem Beginn 4-mal im Jahr die sogenannten Brandenburgischen Gespräche, die Jörg Thaddäus moderiert. Da hatten wir jetzt zuletzt Christina Morina, die Historikerin, zusammen mit Durs Grünbein. Christina Morina hat übrigens auch diesen wunderbaren Satz gesagt, demokratische Alltäglichkeit ist ein Fundament. Es wird in dem Maße brüchig, indem man es für eine Selbstverständlichkeit hält. Und dass diese Selbstverständlichkeit nicht verliert. Dafür sind wir eben auch da und da wollen wir mit dazu beitragen.
Von Lessing über Schiller bis Brecht wird das Theater immer gerne als moralische Anstalt und Lehrbetrieb für Gesellschaft in Anschlag gebracht. Gilt das heute besonders in Zeiten, wo es Angriffe auf liberale Demokratie gibt oder andersherum formuliert, welchen Beitrag leistet die Kunst zur wehrhaften Demokratie?
Es wäre natürlich ein Albtraum, ne? Wenn die AfD mehr Macht bekäme, nicht bloß fürs Theater. Es war immer ein Albtraum, wenn extreme Parteien an die Macht kamen. Und zu einer liberalen Demokratie gehört eben, den Künsten, Institutionen ein Höchstmaß an Autonomie zu überlassen, und zwar ausschließlich, und sie dafür zu finanzieren. Unabhängig davon, ob das, was diese Institutionen machen und zeigen, ihnen gefällt oder nicht. Dem Publikum soll es möglichst gefallen, nicht der Politik. Und ein Angriff auf die Kultur ist immer noch auch ein Angriff auf die Demokratie. Aber die jetzige Situation ist eben auch ein Weckruf. Und man spricht immer von 30% möglichen AfD-Wählern. Aber es sind ja 70%, die dagegen was unternehmen. und zwar sehr viel. In Cottbus passiert sehr viel, auch in Bürgerbewegungen. Die Institution schließt sich auch zusammen. Es ist sehr viel lebendiger geworden. Also ich sehe darin auch eine Chance.
Das Neue ist wichtig, wenn wir das Gute wollen. Erinnern Sie sich an diesen Satz? Den haben Sie bei der Preisverleihung an Charlotte Müller gesagt.
Ja, und man muss es wollen.
Sagt Stefan Merki. Er ist der Intendant des Brandenburgischen Staatstheaters in Cottbus. Mit ihm haben wir gesprochen in unserer Serie über Kulturarbeit und Demokratie. Karl Ernst und Gertrud Osthaus, die gründeten Anfang des 20. Jahrhunderts das Folkwang-Museum in Hagen und ließen sich von Henry van de Velde die Villa Hohenhof im Jugendstil errichten. Kunst und Leben, die sollten in der Industriestadt verbunden werden. Nahezu zeitgleich lebten Hedi Hahnloser-Bühler und Arthur Hahnloser im schweizerischen Winterthur. Sie ließen ihre Villa Flora 1908 auch im Jugendstil erneuern. Erneuerung des Lebens durch Kunst, so hieß das Programm Anfang des letzten Jahrhunderts. Das Sammlerehepaar Hahnloser-Bühler engagierte sich für die moderne Kunst ihrer Zeit. Sie sammelten Nabi und Fauve, Postimpressionisten und Wilde. Das waren Künstler wie Ferdinand Hodler, Giovanni Giacometti, Felix Vallotton und Pierre Bonnard. Mit ihnen waren sie auch befreundet. Die Villa wurde so mehr als ein Sammlungs- und Ausstellungsort. Sie wurde Zentrum und Kunsttempel mit Meisterwerken von Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Edouard Manet, Henri Matisse und anderen. Haus und Garten, sie zählen unverbrüchlich zum Kunstensemble. Nach umfangreichen Restaurierungen ist die Villa Flora nun wieder eröffnet worden und Christian Gampert beugte sich über Narziss und Krokus.
Der Garten mit seinen geometrisierten Wegen ist frisch gerichtet, Krokusse blühen. Auf einer Anhöhe steht eine Aktskulptur von Aristide Maillol, dessen Flora der Villa den Namen gab. Und wenn man das Haus durch den neuen Eingang betritt, steht man in einem angebauten, hellen, verglasten Gartenpavillon, der künftig als Veranstaltungsraum dienen wird. Von dort kommt man in die klassizistische Stadtvilla, die man von früheren Besuchen als ein wenig morsch in Erinnerung hat, die jetzt aber modernsten musealen Ansprüchen genügt.
Die Villa Flora ist eigentlich ein kleines Gesamtkunstwerk von Raumkunst, Gartenkunst und bildender Kunst. Hedi und Arthur Hahnloser, die diese Sammlung aufgebaut haben und die dieses Haus auch wesentlich umgebaut und geprägt haben, standen eigentlich für einen ganz neuen Geist, weg von diesem Historisierenden am Ende des 19. Jahrhunderts hin zu einem modernen Leben.
Sagt Konrad Bitterli, der Direktor der Winterthurer Kunstmuseen. Der Augenarzt Arthur Hahnloser betrieb ab 1900 in der Stadtvilla seine Praxis und wohnte mit seiner Familie auch dort. Er und seine Frau Hedi begeisterten sich für die Kunst ihrer Zeit, im Gegensatz zu dem eher am historischen Kanon orientierten industriellen Sohn Oskar Reinhardt, dem anderen wichtigen Sammler Winterthurs. Die Hahnlosers unterstützten Anfang des 20. Jahrhunderts durch ihre Käufe zunächst die Schweizer Künstler Ferdinand Hodler und Giovanni Giacometti. Aber bald fuhren sie mit dem Auto nach Frankreich und besuchten Felix Vallotton in seinem Atelier.
Und Vallotton hat sie dann in Frankreich eingeführt. Zum einen bei den Künstlerfreunden der Nabi und der nachfolgenden Generation der Fauve, zum anderen eigentlich auch bei den Galeristen, den Ambroise Vollard und wie die alle heißen. Und sie haben mit ihrer Kunst gelebt. Also sie haben diese Kunstwerke hier in ihrem daheim aufgehängt.
Eine in sehr vitalen Farben gemalte Außenansicht der Villa Flora des Fauvisten Henri Manguin von 1912 zeigt, wie man sich den Kontakt vorzustellen hatte. Die Hahnlosers fuhren zwar an die Côte d'Azur und kauften bei Matisse oder Bonnard ab Atelier, aber viele Künstler besuchten die Familie auch in Winterthur, um dort zu malen und Ferien zu machen. Durch die Freundschaft mit den Künstlern, vor allem der französischen Avantgarde, erwarb das Ehepaar eine exquisite Sammlung des Postimpressionismus, die auch nach dem Tod der Kunstliebhaber in der Villa verblieb. Das Haus war mit selbst entworfenen Jugendstiltapeten und einem holzgetäfelten Salon von Hedi Hahnloser geschmackvollst eingerichtet, gediegene Bürgerlichkeit, die aber die intellektuelle Moderne auch in Winterthur verankern wollte.
Das Ganze ist aber, das ist erstaunlich, ist nie pompös. Es bleibt immer irgendwie bescheiden. Es will nicht auftrumpfen, die Kunst überwältigt einen nicht, sondern man ist auf Du und Du mit den Kunstwerken. Und das zeichnet eigentlich diese Villa Flora aus.
Die Bilder aus dem Hahnloser Besitz, die heute in der Villa Flora hängen und die damals noch erschwinglich waren, sind heute jenseits der finanziellen Reichweiten öffentlicher Museen. Dass die Erben, die diese Werke der Weltkunst auch zu Geld machen könnten, die komplette Sammlung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ist fast nicht zu glauben. Und so geht man mit einer gewissen Ehrfurcht durch die Räume der Villa, die je nach Künstler eine ganz eigene Anmutung haben. Die Emotionalität van Goghs, von dem es ein wogendes Ährenfeld und das grelle Nachtcafé von Arles gibt, steht in völligem Gegensatz zu den kahlen Körpern und Landschaften Vallottons oder den märchenhaften Farben des Außenseiters Odilon Redon. Es gibt die am Eigenleben der Form interessierten Nabi, es gibt die farblich viel wilderen Fauves, es gibt aber auch Renoir, Manet, Monet und Cézanne. Man ist im Wunderwald der aufbrechenden Moderne,
sagt Christian Gampert über die Villa Flora in Winterthur. 1903 in Berlin geboren, verließ er 1971 die DDR, um sich in Staufen im Breisgau am Fuße des Schwarzwalds niederzulassen, wo er 10 Jahre später gestorben ist. Der Dichter und Redakteur Peter Huchel. Nach ihm ist der Lyrikpreis benannt, der heute Vormittag verliehen wurde. Die 1973 bei Regensburg geborene Lyrikerin Anja Uttler ist für ihren letztes Jahr veröffentlichten Lyrik- und Essayband »Es beginnt« Trauerrefrain mit dem Preis für deutschsprachige Lyrik ausgezeichnet worden, dem Peter-Huchel-Preis. Bestimmend für den Gedichtband ist ihre Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg und dem Sturz von Gewissheiten, der zu Krisen führt. Der Preis, der traditionell am heutigen Geburtstag des Lyrikers Huchel in Staufen vergeben wird, ist vom Land Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk gestiftet. Preisträgerinnen waren bislang etwa Friederike Mayröcker oder Dinscher Gütschieter und Judith Zander. Heute Vormittag war für uns dabei Marie-Dominique Wetzel.
Was für ein Gewinn, wenn man das Glück hat, zu hören, wie Anja Uttler ihre Gedichte spricht. In besonderem Maße gilt das für den nun mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichneten Gedichtband »Es beginnt Trauerrefrain«. Jedes der darin versammelten 209 Kurzgedichte beginnt mit denselben Worten »Es beginnt der Tag«. Anja Uttler beschreibt in diesen höchstens vierzeiligen Gedichten, wie sie durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine den Boden unter den Füßen verloren hat, wie sie zu sinken begann und auch ihr poetisches Konzept verlor. Doch sie schreibt, suchend, tastend, in sich hineinhorchend, reduziert auf das Grundlegende, zurückgeworfen auf das reine Weiterleben.
Es beginnt der Tag. Er ließ sich nicht umgehen. Die Pflanzen stranden im Licht, reagieren.
Die 209 Kurzgedichte können zwar jedes für sich stehen, bekommen aber eine geradezu soghafte Wirkung und neue inhaltliche Verbindungen, wenn man sie immer wieder zu Blöcken zusammenzieht und das Tempo variiert, wie Anja Uttler das jetzt bei der Peter-Huchel-Preisverleihung getan hat.
Es beginnt der Tag. Die Bilder binden nicht. Es liegen parallel. Tisch, Arm, übliches Besteck. Es beginnt der Tag im Regelmaß. Gerade Rücken der Messer, Glas, als ob das Licht sich biegt. Es beginnt der Tag, rast Licht wie immer und der Tisch, die Hand darauf ist still, liegt, zerstreut sich nicht.
Diese offen ausgesprochene, aber zugleich analytisch betrachtete Hilflosigkeit und Ohnmacht machen für die Literaturwissenschaftlerin Maren Jäger die Wucht dieses Gedichtbandes von Anja Uttler aus. In ihrer Laudatio wies sie auf die große Kraft der immer gleichen Gedichtanfänge, auf die ständigen Wiederholungen hin.
Beim Hören erleben Sie in der Wiederholung wie bei Minimal Music die kleinen Verschiebungen. Bei der Lektüre werden Sie aufmerksam für minimale Abweichungen, etwa in der Interpunktion. Gedankenstrich, Doppelpunkt, Komma gehören zu Anja Uttlers Präzisionswerkzeugen, wie die Buchstaben, Laute, Silben, Wörter in den akribisch konstellierten Mikroarenen der Texte, die wissen, dass sie immer Fragment bleiben müssen. Bis in die kleinsten Bestandteile zergliedert wird die eigene Sprache.
In ihrer Laudatio verwies Maren Jäger auch darauf, dass Wiederholungen nicht nur dazu dienen, Dinge, die einem wichtig sind, zu betonen, sondern dass sie auch helfen können, Orientierung zu schaffen. Maren Jäger stellte heraus, dass die Dichtung von Anja Uttler ein Anliegen habe, sowie akut und dringlich sei. Schließlich hat sich die Lyrikerin damit in radikaler Weise der Gegenwart gestellt. In ihrer Dankesrede bestätigte Anja Uttler, dass sie ihre Gedichte nicht als weltabgewandt verstanden wissen möchte. Sie wählte ein frühes Gedicht des Lyrikers Peter Huchel, um zu zeigen, wie sehr auch ihm daran gelegen war, dass Lyrik sich nicht in wirklichkeitsferne Gewissheiten einmauert. Das Gedicht »Der seltsame Handwerker« hatte Huchel 1933 verfasst, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Und Anja Uttler erläuterte dem Publikum bei der heutigen Preisverleihung, wie und warum er es in mehreren Schritten verändert hat.
Wir können ihm dabei zusehen, wie er nachdenkt, wie er sich hinterfragt und wie er sich und sein Sprechen korrigiert. Wir sehen, wie er mit sich selbst uneins ist. Und es ist ein gezieltes und unerbittliches Uneinssein. Eines, das sich selber aushält und das sich selber nachforscht, um eines genaueren Sehens und Sprechens willen. Ein Uneinssein um einer realistischeren Beziehung zur Wirklichkeit willen.
Sie nehme dieses Beispiel, sagte die Lyrikerin Anja Uttler, als eine Mahnung und einen Aufruf, auch in unserer heutigen Zeit scheinbare Gewissheiten zu hinterfragen, sich zu bewegen und Position zu beziehen.
Dominik Wetzel über Anja Uttler, die Preisträgerin des Peter Huchel Lyrikpreises. Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler, die beginnen nun mit rechte Fragen in der Musik.
Ja, mehr als 200 Musikerinnen und Musiker haben sich in einem offenen Brief gegen den Missbrauch von künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern zählen Billie Eilish, Stevie Wonder, Katy Perry und Jon Bon Jovi. Und kritisiert wird die Praxis, KI-Systeme mit Kompositionen von Künstlerinnen und Künstlern zu füttern, um auf Grundlage dieses Materials ähnliche Musik herzustellen. Damit wird das Urheberrecht unterlaufen, denn das Ziel sei, so der offene Brief, die Arbeit menschlicher Künstler durch riesige Mengen von KI erstellten Klängen und im Übrigen ja auch Bildern zu ersetzen. Das beeinträchtige auch die Tantiemen der Künstler. Der Brief fordert KI-Entwickler, Tech-Unternehmen und digitale Musikdienste auf, sich zu verpflichten, die Technologie nicht zu missbrauchen. Das Urheberrecht für diese Komposition ist schon länger ausgelaufen. Vadok the Priest aus der Coronation Anthem von Georg Friedrich Händel. Wenn die Rechte dafür noch bezahlt werden müssten, dann könnte Händel sich bei jedem Spiel der Champions League über einen dicken Scheck freuen. Seine Coronation Anthem ist nämlich nicht nur Festmusik bei Krönungszeremonien des britischen Königshauses, sondern auch bei durchkommerzialisierten Fußballfesten. 1727 hat Händel sie für die Krönung von George II. Und Königin Caroline, übrigens eine gebürtige Brandenburgerin, komponiert. Das Händelhaus in Halle, Händels Geburtshaus, hat nun eine zeitgenössische Abschrift der Coronation Anthem ersteigert, mit Hilfe der Kulturstiftung der Länder. Diese Komposition habe Händel zum Weltstar gemacht. Sie sei nicht nur musikhistorisch interessant, sondern ein wichtiges Zeugnis europäischer Geschichte. Die Abschrift, die rund 16.000 Euro gekostet hat, stammt wahrscheinlich aus dem unmittelbaren Umfeld von Händel. Die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele hält in diesem Jahr Nina Chruschtschowa, die Urenkelin des 1971 gestorbenen sowjetischen Partei- und Staatschefs Nikita Chruschtschow. Thema ihrer Rede wird die Rolle der Kunst in Zeiten von Krieg, Krisen und Feindseligkeit sein. Nina Chruschtschowa gilt als Expertin für die zeitgenössische russische Geschichte und Politik und als scharfsinnige Analytikerin und Kritikerin von Wladimir Putins Regime. Sie arbeitet als Professorin für internationale Beziehungen in New York und setzt sich für einen respektvollen Umgang mit der russischen Kultur ein. Und noch zwei Personalien. Der Soziologe Nathan Schneider erhält den mit 50.000 Euro dotierten Friedenspreis 2024 der Geschwister Korn und Gerstenmann Stiftung. Damit würdigt die Stiftung sein literarisches Wirken für den Frieden in Israel und in der Welt. Und der Dirigent Klaus Mäckerle, der 2027 das Amsterdam Konzertgebouworchester übernimmt, wird, wie heute bestätigt wird, zeitgleich auch Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestras. Der 28-jährige Finne wird damit Chef von gleich zwei internationalen Spitzenorchestern.
Die Kulturmeldung waren das mit Jörg Biesler am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Interesse daran. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten über die NATO-Außenminister, die ihrerseits über die neue Ukraine-Strategie beraten.